ARD Sounds.
Der Junge will an die frische Luft. Er will Fußball spielen. Es stimmt, seine Kurzsichtigkeit ist ein gewisses Hindernis. Auch seine etwas schmächtige Figur und kränkliche Konstitution. Aber Dmitri Schostakowitsch, den alle Mitja nennen, möchte nicht klein beigeben. Bei jeder Gelegenheit trifft er sich in diesen frühen 1910er Jahren mit Jungs zum Bolzen in Höfen und auf freien Plätzen seiner Heimatstadt Petrograd, die bald Leningrad, später dann St. Petersburg heißen wird. Für andere Dinge hat Mitja weniger Zeit, auch nicht für Musik, die große Leidenschaft seiner Mutter, einer hervorragenden Pianistin. Sie bedauert Dmitris offensichtliches Desinteresse an Musik sehr. Aber dann beobachtet sie, dass Mitja immer wieder sein Ohr an die Wand legt, als in der Nachbarschaft ein Streichquartett probt. Jetzt schlägt Mutters Stunde. Da muss doch irgendein tieferes musikalisches Interesse in meinem Sohn schlummern, denkt sie. Schostakowitsch ist 8 Jahre alt und kann den Klavierstunden, die seine Mutter ihm nun gibt, nicht entkommen. Dass sie auf den Unterricht besteht, ist nur eine kurze Zeit lang Anlass für Diskussionen, denn die Sache läuft gut, um nicht zu sagen hervorragend. Der kleine Mitja stellt fest, dass er alles, was er spielt und hört, sofort im Kopf hat. Und wenn ein Ton erklingt, weiß er sofort, welcher Ton das ist. Er hat das seltene, sogenannte absolute Gehör. Von jetzt an geht alles wie von selbst. Was die Mutter vor allem erstaunt, ihr Sohn fängt an zu komponieren. St. Petersburg wird zu dieser Zeit der Oktoberrevolution 1917 Schauplatz gewalttätiger Protestszenen. Der 11-jährige Schostakowitsch ist mit seinem Vater in den Straßen von St. Petersburg unterwegs. Sie geraten in eine Demonstration und Dmitri muss mit ansehen, wie vor seinen Augen ein unbewaffneter Arbeiter von einem Soldaten erschossen wird. Er wird das Bild nie vergessen. Nach der Revolution regiert Lenin. Armut greift um sich. 4 Löffel Zucker pro Person und Monat sind erlaubt. Suppe wird mit Rattenfleisch gekocht. Der 11-jährige Dmitri schreibt einen Trauermarsch auf die Opfer der Revolution. Es sind Kurzaufenthalte bei diversen Lehrern, die sich mit dem Talent des Jungen schnell überfordert fühlen und ihn weiterempfehlen. So landet Dmitri letztendlich bei niemand Geringerem als dem großen Alexander Glasunow am Konservatorium. Hier studiert er als 13-Jähriger unter Erwachsenen, begeistert sich für Bach, Beethoven, Tschaikowski, Strawinsky und Stummfilme. Sieht er einen Film, hört er in seinem Inneren sofort Musik. Als er 17 ist, stirbt sein Vater. Die Trauer ist groß, aber auch die wirtschaftliche Situation der Familie spitzt sich zu. Schostakowitsch muss Verantwortung übernehmen, Geld verdienen und setzt sich, parallel zum Studium, in mehreren Kinos ans Klavier und bebildert mit seinen Improvisationen Stummfilme. Hier kommt es darauf an, spontan Stimmungen zu ändern, Spannung aufzubauen und niemals zu kompliziert zu sein. Weniger ist mehr. Jede Note sitzt und hat ihren Platz, ob in einer turbulenten Szene oder einem scheinbar simplen Walzer. Schostakowitsch beherrscht die ganze Palette an Emotionen und Farben. Kein Wunder, dass seine Diplomarbeit seine erste Symphonie mit 1+ bewertet und zu einem ersten Welterfolg wird. Die Leningrader Philharmoniker führen sie auf. Ein Jahr später dirigieren Größen wie Arturo Toscanini, Leopold Stokowski oder Bruno Walter die Partitur. Und Komponistenkollege Alban Berg schickt einen Gratulationsbrief zum sinfonischen Debüt des jungen Russen. Schostakowitsch wird immer mehr zum Allround-Genie. Er schreibt Klavierstücke, Lieder, eine erste Oper, Filmmusik und Konzerte. Alles fließt ihm mit Leichtigkeit aufs Papier. Bei einem Empfang bei dem Dirigenten Nikolai Malko dreht eine Schallplatte ihre Kreise und spielt den Foxtrott T42 aus dem damals in Russland populären Musical No No Nanette von Vincent Humans. Schostakowitsch merkt gegenüber dem Gastgeber an, aus dem Stück könne man mehr machen als das, was er da höre. Dirigent Malko kontert scherzhaft: Wenn Sie so genial sind, wie allgemein behauptet wird, dann gehen Sie doch ins Nebenzimmer, notieren das Stück aus dem Gedächtnis. Wenn Sie das innerhalb einer Stunde schaffen, werde ich es spielen. Schostakowitsch hört sich den Tahiti-Trot, so heißt das Stück im Volksmund, noch einmal an, verschwindet und kommt nach einer Dreiviertelstunde mit einer fertigen Partitur zurück, in der er die Noten für jedes einzelne Instrument des großen Orchesters notiert hat. Die Anwesenden können es nicht fassen. Ein Geniestreich. Dann der 22. Januar 1934. Schostakowitsch ist inzwischen 27 und seine zweite Oper, Lady Macbeth von Minsk, wird mit überwältigendem Erfolg in Leningrad uraufgeführt. 200 Mal geht die Oper über die Bühne, bis Josef Stalin eine Aufführung besucht. Er sitzt hinter einem Vorhang und ist noch zusätzlich wegen Attentatsbedenken von Stahlplatten geschützt. Höchst erzürnt verlässt er mittendrin die Oper. Das ist albernes Zeug, keine Musik, zetert der Diktator. Und die Zeitung Pravda bläst ins selbe Horn. Chaos statt Musik. In Stalins Terrorstaat können solche Worte ein Todesurteil sein. Die Gefahr, in einem der gefürchteten Straflager zu landen, ist hoch für Schostakowitsch. Daher schreibt er nach den grellen Tönen der Oper eine besser verdauliche 5. Symphonie, mit der er am Ende vordergründig zum großen sozialistischen Lobeshymnus ausholt. Schostakowitsch flüchtet in den kommenden, weiterhin äußerst kreativen Jahren nicht nur in die Musik, er schreibt eine Symphonie nach der anderen, sondern vor allem auch ins Stadion. Vor einiger Zeit hat er die Prüfung als Fußballschiedsrichter bestanden. Hin und wieder pfeift er ein Spiel, aber die wahren Emotionen lebt er als Topfan von Zenit St. Petersburg aus. Er versucht, kein Spiel zu verpassen, führt als Fußballnerd Buch über kleinste Details, sein Leben lang. Das Stadion ist in diesem Land der einzige Ort, wo man laut die Wahrheit über das sagen kann, was man sieht, notiert er. Die Fußball-Weltmeisterschaft in England 1966 übrigens will Schostakowitsch selbstverständlich live vor Ort verfolgen. Aber ein Herzinfarkt verhindert die Traumerfüllung des von Krankheiten geplagten, mittlerweile weltweit geehrten und geschätzten Russen. Ihm bleiben damals noch 9 Jahre, viele Krankenhausaufenthalte und unzählige Partiturseiten jeglicher Art, bis er 1975 an einem weiteren Herzinfarkt stirbt. Seine Musik hat alles: höchste Dramatik, spielerische Leichtigkeit, Humor, metallische Kraft und genau das, was der große Cellist Gustav Rivinius einmal sagt: scheinbar so einfach, aber keine Note zu viel und jeder am rechten Platz. Wir sind noch in den 1950er Jahren. Stalin ist nach einem nächtlichen Trinkgelage an einem Schlaganfall gestorben. Schostakowitsch stellt Ende der 1950er Jahre mal wieder eine Suite zusammen. Das macht er gerne. Er trägt einige unterhaltende Stücke der letzten Jahrzehnte zusammen. Unter anderem findet sich in dieser Suite für Varieté-Orchester, die übrigens erst 1988, 13 Jahre nach seinem Tod, uraufgeführt wird, da findet sich der Walzer, der sich zu den berühmtesten klassischen Stücken des 20. Jahrhunderts hochtanzt. Das liegt unter anderem an der lichtgeschwindigkeitsschnellen Verbreitung, als der Walzer 1999 in Stanley Kubricks letztem Film Eyes Wide Shut eine Hauptrolle dreht. Musik. Nicole Kidman und Tom Cruise bewegen sich hier, zum Teil hinter Masken, durch eine dekadente, albtraumhafte Welt voller erotischer Versuchungen und Spannungen, befeuert durch den Schostakowitsch-Walzer. Und genau da sind wir wieder bei der Genialität von Schostakowitsch. Dieser Walzer tanzt in einer schwelgerischen Einfachheit, die zugleich einen bedrohlich doppelten Boden hat. Das Altsaxophon klingt morbide. Die Instrumentalstimmen, die danach die Melodie weitersingen, haben was von maskierten Geistern. Der Begleitbass pumpt wie ein dunkles Monster im Hintergrund, während der Rest der tanzenden Gesellschaft sich orgiastisch dreht. Der Melodie des Walzers liegt etwas Schicksalhaftes auf der Zunge, was sich anhört, als hätte sie den Saft einer wunderschön prallgelben Zitrone zu kosten. Das ist Schostakowitsch. Lächelnd, kabarettartig taumelnd, er wiegt uns in Sicherheit, bringt die Seele zum Schwelgen, aber unterschwellig legt sich ein Kater in den Nacken. Das Stück ist kurz, trägt auch ein wenig Zirkus unterm Gewand und viele Interpreten nehmen es mit in ihre Manege. Der eine bläst es auf, eine weitere Version ist wie ein kleines Friedensprojekt und eine andere macht den Walzer zum Gamechanger. Und auch da wird wieder klar, alles Interpretationssache. Ich bin Roland Kunz. Diesen Podcast bekommt ihr in ARD Sounds und in den Shownotes findet ihr alle Angaben zu den Aufnahmen. Die Nummer 1, laut William Shakespeares Romeo und Julia, sind die Montagues und die Capulets, zwei Familienstämme, die sich bis aufs Messer bekriegen. Die Vermutung liegt nahe, dass es sich so gewiss auch mit den berühmten Orchesterfamilien, Berliner und Wiener Philharmoniker, verhält. Weit gefehlt. Hier ist man auf viel Harmonie eingestellt, wie der Name schon sagt. Schönstes Friedensprojekt dieser Art ist ein gemeinsames Ensemble beider Weltorchester, The Philharmonics. Sieben Musiker, die zuweilen atemberaubend Grenzen einreißen, so auch im Fall des Dreivierteltakts von Schostakowitsch. Der kommt von Beginn an frisch und wienerisch daher und klingt nach Tanzstadel. Die äußerst gewieften Herren sind allerdings mit allen Berliner und Wiener Wassern gewaschen. Pianist Christoph Traxler bringt den Stein bzw. die Töne ins Rollen. Mit leichter Hand dreht er ein Mühlenrad, um gleich anschließend das ganze Ensemble in die Fluten des Jazz mitzureißen. Damit wird aus dem schwermütigen Walzer ein Tummelplatz der Leichtigkeit. Thank you. Die zweite Version lässt uns einem Superstar begegnen. Er kommt aus dem italienischen Castelfidardo und man heftet ihm seit 1922 diverse Superlative auf die faltige Brust. Kein Wunder bei dem samtigen, tiefsonoren Klang, der aus einer Doppelkammerlunge gequetscht wird. Genau. Wer dieses bis ins letzte Detail handgefertigte Borsini-Superstar-Akkordeon spielt, der muss was drauf haben. Nicht nur auf dem Konto, sondern auch auf dem Kasten. So wie der Hamburger Akkordeonist Frank Grischek. Borsini Superstar, ein Flaggschiff unter den Akkordeons. Der Herr dieser teuren Tasten, Frank Grischek, ein ansonsten humorvoll feinsinniger Musikkabarettist, verlegt den Schostakowitsch-Walzer in den Untergrund. Das klingt nicht nach duftig französischem Chanson, was man mit dem Akkordeon, dem Instrument des Jahres 2026, gerne assoziiert. Hier sind die Tanzminen eher düster und melancholisch schwer. Der Dreiertakt lässt mir das russische Klischeebild von Wodka-Schwere in den Sinn kommen. Und es klingt nach dunkel und dicht bewaldeter Taiga. Nummer 3 macht dicke Backen, zumindest was die Tuba anbelangt, die zum Taktskelett eines höchst simplen Schlagzeugwalzers die Basstöne wohl platziert. Der Rest der neuen Böhmerländer schwelgt in bester Blasensemble-Tradition in der guten alten Zeit, als die Welt noch in Ordnung war. Dem Schostakowitsch-Walzer wird ein fescher Trachtenlook verordnet. Diese scheinbar heile Welt und Geselligkeit hat allerdings einen etwas schalen Unterton, zumal der Schlagzeuger gegen Ende mit einem wohlgesetzten Aufmupfer aus der Reihe tanzt. Und jetzt eine vierte Version, da riechen wir Plastik, made in irgendwo, in der Fabrik des amerikanischen Produzenten McQuarley. Thank you. Diese Töne beißen sich mit starrer Miene auf die Chip verankerten Zähne und klingen mächtig nach Videogame der 80er Jahre. Aus dem kleinen Bildschirm spritzen Neonfarben und malen eine neue trügerische Welt, die selbst einen altehrwürdigen Schostakowitsch-Walzer in einen Gamechanger verwandelt. Und das fällt letztendlich auf die Genialität des russischen Meisters zurück. Denn genau diese Version hier macht deutlich, welch ein doppelter Boden sich hinter dem Walzer verbirgt. Die fünfte Version ist genau das Gegenteil von Plastik. Menschengemachte Sensibilität und Seele singt aus der tiefsinnigen und sogar teilweise aufgewühlt aufwühlenden Interpretation des Cellisten Alban Gerhard mit dem Alliage-Quintett. Anfangs singt sich das Cello flehend die verletzliche Seele aus dem Hals. Das Quintett begleitet sanft und verständnisvoll. Aber dann wird aus Verletzlichkeit Aufbegehren. Die Sache gerät aus den Fugen. Das Alliage-Quintett, 4 Saxophone und Klavier, ist aufgewühlt. Hinter dieser Geschichte steckt mehr als nur ein Walzer. Da brodelt die Wut hoch, die in Dmitri Schostakowitsch ein Leben lang gekocht haben muss. Jahrzehntelang gegängelt und drangsaliert von diversen Machtstrukturen. Hier in diesen paar Takten lässt der Walzer die Maske fallen. Und noch die sechste Version mit den Philharmonic Five. Jetzt wird's verwirrend. The Philharmonics hieß unser erstes Ensemble, zusammengesetzt aus Musikern der Berliner und Wiener Philharmoniker. Das hat eventuell weitere Solisten der Wiener Philharmoniker dazu inspiriert, ein ähnliches Ensemble zu gründen. Nicht 7, sondern 5 Mitglieder. The Philharmonic Five. Und 100% rein aus der Familie der Wiener Philharmoniker. Mission: Schwelgen wie anno dazumal. Das Ensemble geht von Beginn an in die Vollen, tänzerisch, ja. Und der Klang ist saftig und fett. Wer soll da widerstehen können? Philharmonic Five, Walzen in gediegener Wiener Tanzstadeltradition, süffig, bewegt und voll engagiert. Die kostbare Stradivari-Violine von Ensemblegründer und Leiter Tibor Kovacs strahlt und fühlt sich hörbar wohl dabei, Schostakowitsch zu einem echten Wiener werden zu lassen. Musik Das waren 6 Versionen des berühmten Schostakowitsch-Walzers aus der Suite für Varieté-Orchester. Nochmal kurz zur Erinnerung. Die Nummer 1, Jazz ein Sprengsel mit der Berliner-Wiener Kooperation The Philharmonics. Die 2, Borsini Superstar, das melancholisch schwere Akkordeon von Frank Grischek. Die Nummer 3, Geselligkeit mit schalem Unterton, die neuen Böhmerländer. Und die 4. Version, hier riechen wir Plastik und Walzersynthetik von Mac Qualley. Nummer 5. Verletzlichkeit und Aufbegehren. Viele Facetten mit Cellist Alban Gerhardt und dem Alliage-Quintett. Dann noch die 6. Saftig, süffig im Wiener Stil. Das Quintett aus Wiener Philharmonikern. Philharmonic 5. Schön, dass ihr Interpretationssache den Musikpodcast von SR Kultur verfolgt. In ARD Sounds gibt's übrigens ab jetzt jede neue Folge schon eine Woche, bevor sie auf den anderen Plattformen erscheint. Darüber hinaus, wie immer, alle weiteren Folgen, viele Songs und Klassikwerke, die unter den Händen anderer Interpretinnen und Interpreten Farbe und Stimmung wechseln. Und falls ihr eine Anregung habt, was ich an dieser Stelle in den Vergleich nehmen sollte, wie immer, schreibt an interpretationssache@sr.de. Und wenn ihr den Podcast an den ein oder anderen Freund oder die Freundin empfehlen würdet, das würde mich freuen. Und nun noch ein Podcast-Tipp. Europa gerät ins Wanken. Kriege, Krisen und Religionskonflikte erschüttern alte Ordnungen, Machtverhältnisse verschieben sich, vermeintliche Gewissheiten lösen sich auf. Das alles passiert im 16. Jahrhundert. Doch inmitten der Unsicherheit entstehen neue Freiräume. Das Individuum tritt stärker in den Vordergrund. Der Bürger lädt den Kaiser zur Hochzeit ein. Frauen behaupten sich als Künstlerinnen und Musiker werden zu Stars. Im Podcast Zeitenwende 1600, Musik macht Epoche, schaut Host Stefanie Billmeier-Frank auf 4 Musikpersönlichkeiten, die die Zeitenwende 1600 maßgeblich mitgeprägt haben. Claude Lejeune, Maddalena Casulana, John Dowland und Hans-Leo Hassler. Aus ihrer Perspektive wird die Epoche lebendig. Was treibt sie an? Wie greift die große Politik in ihre Biografien ein? Und mit welchen Strategien navigieren sie durch diese Zeitenwende, um Karriere zu machen? Stefanie Billmeier-Frank erzählt in Zeitenwende 1600 eine Geschichte über Wandel und neue Töne für eine neue Zeit. Alle 4 Folgen findet ihr im Feed des ARD-Podcasts Alles Geschichte in ARD Sounds und überall, wo es Podcasts gibt. Und jetzt nochmal zu Schostakowitsch. Wie immer am Ende eine der Versionen ganz. Ich habe mich heute entschieden für die facettenreiche Aufnahme mit Cellist Alban Gerhardt und dem Alliage-Quintett. Mich hat überrascht, welch verletzliche Seele da zu Beginn zum Vorschein kommt. Und dann wendet sich das Blatt hin zu einem aufgewühlt furiosen Finale, bei dem der Walzer die Maske fallen lässt. Interpretationssache ist ein Podcast des Saarländischen Rundfunks.